Ja, herzlichen Dank. Hammer. Super Lobpreiszeit, wo wir ankommen können. Und von hier oben muss ich sagen, schon toll zu sehen, dass wir als Christen hier in Schwelm so den letzten Gottesdienst in diesem Jahr irgendwie zusammen feiern können. Und es findet natürlich auch an anderen Orten noch Gottesdienste statt. Aber ich glaube, das ist super, irgendwie so ein Zeichen zum Ende des Jahres zu setzen. Und in zwei Tagen geht das Jahr 2019 zu Ende. Und in drei Tagen sind wir in 2020, in einem neuen Jahr, in einem neuen Jahrzehnt. Und vielleicht kennst du das, wenn man so mit Freunden unterwegs ist, man fragt so, hey, wie war eigentlich dein Jahr oder was denkst du, wie wird das nächste Jahr? Und ich weiß jetzt nicht, mit welchen Gefühlen du hier sitzt, vielleicht sitzt du eher mit Sorge oder mit Angst, rückblickend oder zukunftblickend hier, vielleicht aber auch mit Leidenschaft und mit Enthusiasmus freust du dich auf das neue Jahr. Meistens ist es ja so, das Leben ist ja ein bisschen komplizierter, dass es Dinge in unserem Leben gibt, wo es irgendwie nicht so gut lief, vielleicht, was weiß ich, im Beruf, in der Schule oder gesundheitlich und andere Dinge wiederum irgendwo sehr gut unterwegs waren. Und ich möchte uns einfach mitnehmen in einen Gedanken, in die neue Woche, in das neue Jahr, wo wir uns einfach nochmal neu klar machen, wie können wir wirklich frei sein. Weil ich glaube, das ist mein Thema für heute. Wir schauen uns den Mann von Elia an, den wir gerade hier vorne hatten. Und das Thema wird sein, wie kann ich frei sein und immer wieder neu frei werden. Vielleicht können wir die erste Folie haben, Ben. Und ich hoffe, dass du Ansätze siehst von der Geschichte, die wir uns anschauen, von den Charaktereigenschaften. Manchmal ist es ja so, dass die Menschen in der Bibel uns so ein bisschen Spiegel vorgehalten werden, wo wir was von lernen können, wo wir überlegen können, hey, was trifft auf mich zu, was trifft auf mein Leben zu und wo habe ich einen Bereich, wo ich mich vielleicht weiterentwickeln kann. Und die Unterfrage ist, warum verliere ich immer wieder mal meine Leidenschaft? Und wir brauchen Leidenschaft in unserem Leben, um die Dinge, mit denen wir zu tun haben, unserer Arbeit, unserer Familie, vielleicht in deiner Mitarbeit irgendwo, deinem Ehrenamt in der Gemeinde, brauchen wir immer wieder Leidenschaft. Und ein Grund, warum wir schon mal diese Leidenschaft verlieren, sind Ängste. Und Ängste können uns lähmen. Das kann sogar so weit gehen, dass wir in unseren täglichen Aufgaben oder in unseren Beziehungen festhängen, weil wir durch eine Angst gelähmt sind. Und Jesus wünscht sich, dass wir frei sind. Und wir müssen aber immer wieder überlegen, hey, wie kann das gehen und in welchem Situation bin ich? Um das Thema etwas klarer zu machen, es gibt Ängste, die gut sind, die sind gesund und die sollte man haben. Und wenn man sie nicht hat, kommt man schon mal in ein Problem. Ich habe eine ganz kleine Geschichte dazu. Ich war im Sommer mit meiner Familie auf einem Campingplatz in Frankreich und ich fahre total gerne Fahrrad. Und es gibt ja heute dolle mobile Geschichten, da kann man sagen, in der Walachei ganz weit draußen hat man so ein Navigationsgerät und das führt dich durch die Gegend und ich wollte unbedingt zu einem schönen Strand fahren. Ja, Sonnenuntergang erleben, alleine. Und ich habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin losgefahren, die Häuser wurden weniger und dann sah das ungefähr so aus, kannst du mir das mal zeigen, Ben? Genau, ich stand also auf so einem Hügel und ihr müsst euch vorstellen, da hinten links ist irgendwo das Meer und da wollte ich hin. Und jetzt kann man das hier nicht so gut sehen, das ging ziemlich steil runter und der Weg war unheimlich eng. Und das Navi sagte, da runter. Jetzt kennt ihr das vielleicht, das war so die Situation, wo man denkt, okay, hier ist Angst irgendwie nicht verkehrt. Ja, weil es waren auch ein paar Dornen da und ich wusste nicht, war schon ein bisschen dunkel und Wasser wurde weniger. Aber ich habe gedacht, der Herr hat keinen Geist der Furcht gegeben, ich probiere es einfach mal. Und wie sich hinterher herausstellte, war das eine total blöde Idee. Ich kam an dem Strand an, allerdings hatte ich einen perforierten Vorderreifen und musste jetzt überlegen, wie komme ich da wieder weg. Und der Funk war da auch nicht so gut mit dem Telefon. Also schiebst du das Fahrrad und schiebst und hoffst, dass das Wasser noch reicht und die Sonne noch am Himmel bleibt, um irgendwie wieder dahin zu kommen, wo Menschen sind. Jetzt ging ich davon aus, dass ich da nicht verdursten werde. Die größte Angst, die mir bevorstand, war der Anruf an meine Frau. Weil die musste mich da ja irgendwo wieder abholen und die war jetzt nicht so ganz amused, das zu tun. Und da wäre vielleicht etwas mehr Besonnenheit und Überlegenheit gut gewesen. Um diese Angst, die normal ist, um uns zu schützen, das ist eigentlich nicht das, um was es geht, sondern der nächste Vers macht das ein wenig klarer. Es geht um Ängste, die etwas in deinem und in meinem Leben blockieren. Das können oft kleine Sachen sein, das können größere Schwierigkeiten sein, das können Personen sein oder Situationen, die etwas in dir auslösen. Und es ist ein Vers, der steht in 2. Timotheus, der heißt, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hier wird ein Geist der Angst beschrieben. Und worum geht es? Wir kämpfen in unserem Leben menschliche Kämpfe, auf unserer Arbeit schon mal oder in stressigen Situationen. Aber wir kämpfen auch geistliche Kämpfe und die sind nicht sofort wahrzunehmen. Die passieren auf einer Ebene, die wir nicht unbedingt merken. Und die hindern uns schon mal daran, wirklich frei zu sein in dem, was wir tun wollen, in dem, was wir tun können, in dem, wozu wir berufen sind. Und das Gegenteil von Angst ist eigentlich Leidenschaft. Und darum geht es mir heute. Von Gott erfüllte Leidenschaft. Und Angst und Leidenschaft passen oft nicht ganz zusammen. Und wir schauen uns das jetzt an der Geschichte von Elia an. Das hat der Tobi vorhin schon gesagt. Ich möchte euch nochmal etwas, 2 Minuten mehr in diesen Rahmen mit reinnehmen. Der lebte in Israel und hatte eine schwierige Situation, weil er sich mit der Königin und dem König angelegt hatte. Und wie das vorhin schon gesagt wurde, spitzte sich die ganze Situation zu auf diesem Berg Karmel. Und seine Gegner waren 450 Baalspriester. Und wenn man jetzt mit dem Namen Baal sich ein bisschen auseinandersetzt und im Neuen Testament guckt, wird es oft mit Beelzebub, also dem Teufel, übersetzt. Das waren okkulte Typen. Und die hatten sich jetzt, Elia hat gesagt, kommt ihr mal auf den Berg, und hat das Volk dazu geholt. Und wie der Tobi das vorhin sagte, wir wollen mal gucken, welcher Gott der wahre Gott ist. Und wir haben das ja hier gesehen mit diesen Leuten, die tanzten. Wenn man das nachliest, die ritzten sich und die schlitzten sich. Das war eine ziemlich blutige Geschichte. Und der Elia war in Topform. Der lachte die aus, der machte sich über deren Götter lustig. Und nach dem Motto, schläft er noch oder ist er schon da? Und irgendwann abends sagt er, jetzt hört auf, es macht keinen Sinn mehr. Und er hatte sich auch einen Altar gebaut und einen Stier da drauf getan. Das Ganze noch 4-mal oder 3-mal mit Wasser übergossen und einfach zu Gott gebeten und gesagt, hey, zeig, dass du der wahre Gott bist. Und Gott ließ ein Wahnsinnsfeuer vom Himmel kommen, wie wir das auf diesem Bild gesehen haben. Und die Geschichte endete für diese Baalspriester nicht so wirklich gut. Die wurden alle umgebracht. Das waren etwas härtere Zeiten früher, entweder Rübe ab oder Rübe dran. Die wurden alle getötet. Und dann geschieht noch etwas. Elia hatte vorher dafür gesorgt, dass es 3 Jahre nicht regnete. Und nach dieser Situation hat es nach 3 Jahren endlich wieder angefangen zu regnen. Und dann kam noch ein Knaller und er hatte dem König gesagt, hey, nimm dir dein Pferd und deinen Wagen, du musst jetzt hier weg, das fängt gleich so an zu schütten, du kommst hier nicht mehr raus. Und das kann man auch lesen und Elia rannte vor dem Pferd her. Er hat eine wahnsinnige Kraft gehabt. Ich hatte in der Vorbereitung überlegt, gegen uns war über ist ein Pferdehof, probierst du das mal aus? Aber ich denke, das wäre nicht so gut geworden, weil die hätten gesagt, der spinnt völlig. Aber stellt euch mal vor, ihr rennt vor einem Pferd, vor einem Pferdewagen her. Ihr habt dafür gesorgt, dass es nach 3 Jahren anfängt zu regnen und habt ein Wahnsinnswunder erlebt. Und wenn man das so liest, denke ich immer, hey, den kann ja eigentlich nichts mehr erschüttern, den Elia. Angst wird kein Thema mehr für ihn sein. Und plötzlich bekommt er eine Textmessage. Da steht, hey, Isabel, vielleicht denkst du, okay, Isabel ist erstmal nur ein Name, die lässt dir eine Nachricht zukommen und die war nicht gerade gut drauf. Man kann nämlich sehen, dass die sich aufgeregt hat und hat sich geärgert und sagt zu dem, also man muss wissen, die Isabel, das war die Tochter von Et-Baal. Und Et-Baal war ein König im Nachbarreich und Et-Baal war quasi der Baal mit mir. Und die ganze Familie von ihr, so vermutet man, war eben völlig gegen Gott, der Bibel, den Jahwe, den ich bin, der ich bin. Und das geht weiter. Die Isabel sagt ihm, hör mal, die Götter, die sollen mich schwer bestrafen, wenn ich denen nicht heimzahle, was du meinen Propheten angetan hast. Und weiter geht's und morgen bist auch du ein toter Mann. Früher kam natürlich jemand dahin und hat das übermittelt. Heute geht das vielleicht mit einer WhatsApp oder mit einer E-Mail. Auf jeden Fall bekam er eine Nachricht. Und jetzt könnte man ja denken, Elia, ist doch nicht schlimm, oder? Du hast gerade Gott in seiner Höchstform erlebt. Aber was passiert in diesem Moment? Elia bekam Angst und rannte um sein Leben. Kurz vorher hat es Feuer vom Himmel geregnet, ein Sportwunder geschehen, ein Regen, ein Wetterwunder geschehen und Elia kriegt Panik. In der Bibel gibt es eine Stelle, da steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind Mächte in einer unsichtbaren Welt, die alles daran setzen, unser Leben zu blockieren. Oft ist Angst nicht rational logisch, aber Angst kann uns eben blockieren. Wir schauen uns die Szene mal an. Der Elia ging also los, machte sich auf den Weg und bekam eben diese Nachricht mit dem Thema Angst. Er stolperte über den ersten Stein in seiner Situation. Das war Angst. Wir lesen das mal in dem Text. Da steht in 1. Könige, da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden von Juda. Muss man sich das Land vorstellen, der ist also nicht nur mal eben ein paar Meter weggegangen, sondern der ist richtig weit abgehauen, aus dem Herrschaftsgebiet von dieser Königin weg. Frage, hatte er einen Grund? Eigentlich nicht, weil er wusste, was Gott kann. Aber ich habe uns mal ein paar Ängste mitgebracht, um das mal so auf unser Leben zu übertragen. Vielleicht hast du die Angst, dass Gott nicht wirkt. Ich nenne das mal Unglaube. Vielleicht betest du für eine Situation, wo du seit längerer Zeit dir eine Veränderung wünschst. Eine Krankheit, die weg soll, eine berufliche Veränderung, eine Situation in deiner Familie, die dich belastet und irgendwie wirkt Gott nicht. Und es kann eine Angst entstehen, dass du denkst, hey, ist Gott wirklich so groß? Eine andere Angst ist zum Beispiel, ich genüge nicht. Ich nenne das mal Minderwert. Kennst du jemanden, der irgendwo drin besser ist als du? Ich kenne so jemanden, ich denke du auch, ne? Der in seinem Beruf besser ist, wo du vielleicht denkst, hey, der ist irgendwie ein besserer Vater oder eine bessere Mutter, der in deinem Dienst, in deinen Gaben irgendwo besser ausgestattet ist, der mehr Möglichkeiten hat und man fühlt sich auf einmal irgendwo minder. Oder den Geist der Angst, ich bin nicht genug. Ein sogenanntes Leistungsdenken. Ich bin nur angenommen durch das, was ich tue, durch das, was ich bewege, durch das, was ich erreiche. Und auch da wird es immer wieder Leute sein, die besser sind, die weiter sind. Oder ganz typisch in Deutschland, ein Angst-was-denken die Leute, sogenannte Menschenfurcht. Kann ich etwas machen, wenn der oder der dabei ist? Was hat der oder diejenige mal zu mir gesagt? Bremst sie mich vielleicht aus? Und bei Elia war das so, der hatte eben Angst vor dieser Königin. Aber das war nicht das erste Problem, sondern das war das erste Problem, nicht das einzige. Es geht nämlich weiter. Elia hatte Folgendes gemacht. Den nächsten Clip bitte. Er hatte die Angst, hat ihn gepackt und er ging weiter. Und zwar machte er folgenden Fehler. Er ging ja durch das Land, haben wir gesehen, bis in den Süden von Juda. Und er ging in die Isolation. Wir schauen uns dazu den Bibeltext mal an. Er war nämlich bis dahin zusammen mit seinem Diener. Und der nächste Vers heißt, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter, bis tief in die Wüste hinein. Was Schlimmes, was wir machen können, ist, wenn wir uns isolieren, wenn wir uns zurückziehen. Und ich meine jetzt nicht den bewussten Rückzug aus dem Alltag, in dem ich sage, hey, ich ziehe mich einfach mal raus, ich fahre mal weg, ich nehme eine Auszeit im Kloster oder einfach mal ein Wochenende ein Gutes. Das meine ich nicht. Sondern ich meine die schleichende Isolation. Du ziehst dich vielleicht auch deine Familie unbewusst zurück. Man merkt es oft gar nicht. Wir sitzen am Tisch mit den Leuten, die uns wichtig sind, aber im Endeffekt sind wir gar nicht da. Vielleicht liegst du abends im Bett neben deiner Frau oder deinem Mann und trennen einen ja dann oft nur ein paar Zentimeter, es sei denn, man hat ein riesiges Bett, aber meistens sind es so 20, 30 Zentimeter, die einen trennen, aber im Endeffekt bist du ganz weit weg. Du bist gar nicht mehr da. Deine Ängste blockieren und belasten dich. Und man distanziert sich. Das kann man auch auf die Gemeinde übertragen. Vielleicht verlässt du deine Kleingruppe, deinen Hauskreis, Nicht aus guten Motiven, sondern so schleichend aus dem Rückzug. Man kommt nicht mehr so oft in den Gottesdienst und zieht sich immer mehr zurück. Und die Gefahr, die dabei passiert, da gibt es ein schönes Beispiel aus der Tierwelt. Da habe ich mal ein Bild mitgebracht. Und zwar wird der Teufel oft als ein brüllender Löwe beschrieben. Und wenn man sich anschaut, was passiert, wir jagen Löwen. Was ich sehr interessant fand, es jagen nur die Frauen. Die Männer liegen übrigens fett zu Hause. Also eigentlich müsste das ein Weibchen sein, was da ist, aber ich habe kein Bild davon gefunden. Also die Männer lassen sich's gut gehen, paschamäßig. Die Frauen räumen sich zusammen, die Löwinnen. Und was machen die nicht? Die greifen im Regelfall keine Herde an. Warum nicht? Egal, ob das jetzt Zebra, Antilopen, die Löwen gehen ja auch auf große Tiere, auf Büffel. Das nächste Bild zeigt nämlich, ein Löwe hat Angst davor, dass er verletzt wird von einer Herde. Und wenn Löwen auf die Jagd gehen, gucken sie ein, sie schleichen sich im Gebüsch ran, machen sich klein, sind ja gut getarnt und gucken eigentlich, ob jemand isoliert ist. Ob ein Tier verletzt ist, machst du mir das nächste Bild bitte, was abseits steht. Und auf das wird sich konzentriert. Und wenn der Löwe dieses Tier im Augen hat und sich darauf konzentriert, dann passiert nämlich Folgendes. Er schnappt es sich und fängt an, es mit seinem Gebiss zu würgen, bis die Luft raus ist. In der Tierwelt ist es oft sehr brutal. Während der vorne noch wirkt, fressen die hinten schon. Das finde ich oft sehr, sehr bitter. Aber wo ist das manchmal? Was ich dazu sagen möchte ist, wenn wir uns isolieren von unseren Freunden, von unseren Mitgeschwistern, von unserer Familie, dann sind wir angreifbar. Du brauchst deine Hut, du brauchst deine Gruppe, du brauchst dein Rudel, wie hier bei den Zebras, um nicht in die Isolation zu raten. Menschen, mit denen du mit Jesus unterwegs sein kannst. Bei Elia ging es aber weiter. Wir schauen es uns an. Also die Angst hatte ihn erpackt. Er hat sich in die Isolation begeben. Und was passierte als nächstes, wenn man dann so ganz alleine mit sich ist, auf seiner Selbstmitleid-Krise-Geschichte? Es entsteht eine Resignation. Vor ein paar Stunden hat er noch gegen 450 Männer angetreten. Er hat Gott gelobt und hat gesagt, der Einzige, der es kann, ist er. Und mittlerweile war er völlig resigniert und sagt eigentlich, ich will nur noch sterben. Wir lesen den Text dazu. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Damit war Elia übrigens nicht alleine unterwegs. Ich habe euch noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Immer wieder gab es bedeutende Menschen in der Bibel. Wir gucken uns mal Mose an, der zum Beispiel gesagt hat, ich bin allein. Ich bin völlig allein. Oder Hiob, der hat sich gefragt, hey, warum bin ich nicht tot? Meiner Meinung nach hatte der den größten Grund dazu. Jeremia, der verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Jona, der sagte, lieber tot als lebendig. Wow, ne, zum Jahresende mal so richtig den Frust. Aber wir kommen gleich, es geht gleich anders weiter, keine Panik. Aber vielleicht kennst du die Situation, Herr, es reicht in meinem Leben. Hilf mir, beende es. Plötzlich ist alles negativ. Leidenschaft ist weg, Frust ist da, es macht auf einmal keinen Sinn. Job macht keinen Sinn, Kirche macht keinen Sinn, Familie macht keinen Sinn, die Frau macht sowieso keinen Sinn, die Kinder vielleicht noch ein bisschen. Und du kommst in so eine Situation, wo du nicht wirklich hingehörst. Und ich persönlich glaube, Elia hat das hier zugelassen. Und ich rede jetzt hier nicht von einer krankhaften Diagnose, sondern er hat es zugelassen und wir schauen gleich, was da passiert ist. Und die nächste Folie ist, er legte sich und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und siehe, ein Engel berührte ihn und sprach, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißem Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Ich glaube, das war die nächste Folie, ne? Genau, mach einmal weiter bitte. Genau. Er aß und trank, legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Was ich hier richtig, richtig gut finde, wenn Schwere in eine Situation kommt, in unsere Situation, merkt man hier, wie Gott sich um ihn sorgt. Er macht ihm erstmal keinen Vorwurf. Er sagt nicht, ey, was hast du denn für ein Problem? Ich habe dir so viel geholfen und jetzt hast du einen Stress? Nein, Gott gibt ihm erstmal was zu essen. Er macht ihm keinen Vorwurf, er hält ihm nichts vor, er kritisiert ihn nicht. Und die Ängste, die Elia hatte, die ihn in die Isolation und in die Resignation führten, die hat Gott ernst genommen. Und er hat es nicht nur irgendwie was zu essen hingelegt, sondern hat für damalige Verhältnisse so ein schönes Mahl zubereitet. Ein Stein, wo das Brot drauf warm ist, wo es gut schmeckt. Wir haben das mal auf einer Freizeit gemacht, frisch gebackenes Brot auf einem Stein, das schmeckt richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass Elia das hier genossen konnte, weil er echt kaputt war. Gott kümmert sich erstmal um seine körperlichen Bedürfnisse, dass er wieder fit wird. Jetzt sagst du vielleicht, naja, so einfach ist das ja nicht immer, ne? Irgendwie ist es komplizierter. Aber warum ist immer alles komplizierter? Glauben wir und machen uns das immer wieder bewusst, dass wir mit einem Gott zu tun haben, der das kann, was wir gerade gehört haben? Vielleicht hast du Situationen in deinem Leben, wo du das erlebt hast und du bist in einer Situation, wo das irgendwie auf einmal weg ist. Dieser Gott ist größer als unsere Umstände, größer als unsere Situation, in denen wir sind. Und sicher, man kann es sich bequem machen an einem Ginsterstrauch. Wir sitzen heute nicht mehr so häufig unter einem Ginsterstrauch, aber das kann dein Wohnzimmer sein, das kann YouTube sein, das kann irgendetwas sein, wo du sagst, hey, da mache ich es mir bequem. Und in der Bibel gibt es verschiedene Stellen und Psalmen und einen habe ich euch mitgebracht. Der heißt, was ist eigentlich Gottes Wunsch? Den Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer und ein Gewand des Ruhmes statt eines verzagten Geistes. Und wenn man in der englischen Übersetzung liest, da steht da the garment of praise. Das ist der Mantel des Lobpreis. Und ich möchte euch da zwei Beispiele zu mitgeben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die Kinder haben. Bei uns ist das so morgens. 7:15 stehen wir an der Tür und müssen zur Schule. Jetzt ist Winter. Und meine Jungs haben das immer das Theater jeden Morgen, die wollen keine Jacke anziehen, weil es da, wo wir stehen, ja noch warm ist, weil wir stehen ja noch in dem Haus. Vielleicht kennt ihr das schon mal, die Diskussion, wenn du mal Kinder hattest oder noch welche hast. Und jeden Morgen diskutieren wir, dass es ja draußen gar nicht kalt ist, weil hier drin ist ja auch nicht kalt. Und jetzt sind sie noch nicht ganz so schnell am Frieren, aber trotzdem sage ich, hey, mach die Tür auf, draußen ist es kalt. Meistens macht der Kleine die Tür auf, guckt raus, ist nicht kalt, macht die wieder zu. Doch ich sage, wenn du zur Schule gehst, wenn du in der Pause bist und wenn du später nach Hause kommst, es wird irgendwann kalt. Ein Mantel, eine Jacke ist eine gute Entscheidung, wenn du die mitnimmst. Manchmal muss man ja immer durch Erfahrung lernen. Wir haben die dann mal ohne Jacke in die Schule gelassen, führte zu etwas verwunderten Blicken bei Eltern und Lehrern, hat allerdings den schönen Vorteil, dass es eine gewisse Entscheidungshilfe mittlerweile ist. Weil wenn man so einen ganzen Tag friert, dann merkt man, dass es doch gut ist, die Entscheidung, eine Jacke anzuziehen. Und darum ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns immer bewusst machen, dass Gott uns mit einem Mantel des Lobpreises, mit einem Gewand des Ruhmes ausstatten möchte. Und ich habe hier mal noch ein zweites Bild mitgenommen als Beispiel. Ich nehme das einfach mal, weil wir Winter haben, die Decke. Und es ist ja so, dass wenn wir irgendwie Schwermut haben oder nicht gut drauf sind, dann macht es Sinn, und dieses Bild ist jetzt mal für Gottes gute Gedanken in unserem Leben, für Gottes Aussagen in deinem Leben. Und du hüllst dich so ein in diesen Gedanken von Gott und mir hilft das zum Beispiel, ich mache dann zu Hause immer ein bisschen Lobpreis an oder höre mir einen Kopfhörer, gucken, ob das jetzt klappt. Genau. Und ich mache mir einfach klar, dass die Umstände in meinem Leben, die Situation, die Gefühle sind wichtig, aber ich lasse nicht zu und bitte Gott da immer neu drum, dass er mir hilft, dass die Umstände nicht mein Leben ausmachen, nicht meine Identität ausmachen. Und ich mache mir einfach neu bewusst, dass Gott immer derselbe ist. Der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich nehme zum Beispiel eine Bibel und vielleicht hast du es nicht so mit der Musik. Dann schaust du einfach rein. Es gibt so viele tolle Stellen. Ich habe einfach mal zwei mitgebracht. Vielleicht kommen die an die Wand. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Oder der nächste. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Was für ein starker Retter ist er. Vom ganzem Herzen freut er sich über euch. Und das ist der Hammer, weil er euch, weil er dich, weil er mich liebt. In deinen Umständen, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Herausforderungen. Und er redet nicht länger von unserer Schuld, sondern er jubelt, wenn er an dich denkt. Und vielleicht sagst du, okay, ich mache es lieber anders oder verbinde es. Und ich habe als Bild einfach mal für die Zeit im Gebet eine Kerze mitgebracht. Und du verbindest einfach mal Quality Time. Nur du und Jesus. Und ich weiß gar nicht, ist der Vers nochmal da, der nächste? Einfach mal Gott sagen, hey, ich brauche die Kraft, ich habe sie nicht alleine. Und ich brauche deinen Geist, der die Liebe in meinem Herz ausschüttet. Die Liebe ist das Motiv, das uns überhaupt das tun lässt, was wir tun wollen. Und wir brauchen aber auch immer wieder Besonnenheit und Kraft, Besonnenheit oder Vernunft, um in die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du diese Zeit verbindest im Gebet, einfach mal die Klappe halten. Hören, was Gott zu sagen hat. Weil die Gefahr ist, wenn wir das nicht machen, wenn wir die Musik wieder ausdrehen und die Bibel weit weg tun und ich sag mal, die Zeit mit Gott kappen. Und somit legen wir bildlich gesprochen auch wieder die Zusagen weg. Und ich glaube, was dann passiert, das können wir sehen, was der letzte Clip, dann passiert nämlich Folgendes. Wir kommen über die Angst, über die Isolation, über die Resignation. Das Letzte, was bleibt, ist eigentlich nur noch Leere. Und diese Leere, die möchte Gott eigentlich neu füllen. Die Frage ist, wie ist es möglich, bei dem, was Elia erlebt hat, dass eine Nachricht, eine E-Mail heute bei dir, ein Anruf, eine WhatsApp, den Stecker zieht? Wie kann das möglich sein? Und ich glaube, dass es möglich ist, wenn wir diese Türen nicht rechtzeitig zumachen. Wenn wir dolle Dinge erlebt haben, wo wir immer mal wieder gute Sachen erfahren haben, aber unsere Seele nicht mitgenommen haben. Wenn wir dem Geist der Angst zulassen, dass er Wurzeln schlägt und in unserem Leben eben eine gewisse Situation uns hindert, weiterzukommen. Vielleicht hast du Siege errungen, Tolles erlebt, im Job, in deiner Familie. Du hast irgendwo den Pokal gewonnen. Früher in meinem Vertriebsjob war das so, da gab es immer eine Siegerehrung am Anfang des Jahres. Es gab eine Urkunde, eine Reise, es gab einen Bonus. Es war immer cool, aber trotzdem ging danach direkt die Uhr auf Null und es ging wieder los. Oft ist es so, dass wir diese Siege haben, aber danach geht es irgendwie wieder weiter und wir brauchen die nächste Herausforderung. Und wir haben oft keine Zeit, unsere Seele zur Ruhe zu kommen lassen. Und wir können nicht dauerhaft von Siegen leben. Wir brauchen Momente, um unsere Seele neu zu füllen. Wenn man in den Evangelien liest, hat Jesus sich immer wieder zurückgezogen. Der war umringt von Leuten, alle wollten was von ihm. Und er hat sich in der härtesten Situation, die brachten ihm Kranke, Lahme, alle hatten eine Frage zu ihm, mach mal ein Wunder und erklär uns dies und erklär uns jenes. Und er hat sich immer Zeit genommen, zurückzuziehen. Der ist in einen Garten gegangen, in eine Wüste gegangen, auf einen Berg gegangen, um seine Seele wieder füllen zu lassen. Und ein letztes Beispiel, das kennen vielleicht einige von euch, aber ich fand das so super. Wir haben vorhin von dem Teufel gehört oder von dem Gegenspieler, der uns wie so ein Löwe auch schon mal isolieren möchte und angreifen möchte. Und es gibt noch ein weiteres schönes Beispiel. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, diese Schlange hier. Wie tötet eine Schlange? Und zwar nicht eine Giftschlange, eine Würgeschlange. Die macht es nämlich so, wenn du ein Tier ausatmet, dann zieht sie sich enger. Und das Tier atmet wieder, versucht einzuatmen und irgendwann atmet das Tier wieder aus und die Schlange zieht wieder zu. Und das nächste Tier atmet wieder aus und die Schlange zieht wieder zu. Und irgendwann ist das Tier tot. Und die Frage ist, was können wir machen, um unseren Geist immer wieder und unsere Seele immer wieder neu tanken zu lassen? Ich liebe einen guten Film und eine gute Serie. Aber ich weiß auch, dass Netflix am Abend nicht immer die beste Entscheidung ist. Und die Chips und die Cola machen dicker, aber nicht geistlicher. Du fühlst dich kurzfristig gut, aber auf Dauer ist das nicht sinnvoll. Ich meine, es ist nicht verkehrt, sich abends runterzufahren. Aber ich glaube, wenn wir es zulassen, ein bisschen müde, ein bisschen Ablenkung, ein bisschen hier, ein bisschen dort, dann kommt man irgendwann in so eine Situation, wo es die Luft immer dünner wird. Und irgendwann können wir nicht mehr. Genau, ich brauche einmal, könnt die Band schon mal hochkommen. Und die Frage ist zum Schluss für mich, ich habe euch einfach mal mitgebracht, wo hat in deinem Leben das Elia-Symptom oder Syndrom zugeschlagen? Kann es sein, dass Ängste dich in deinem Leben begleiten? Und wenn ja, welche? Oder vielleicht hast du es zugelassen, dass du dich irgendwo isoliert hast, unbemerkbar. Wenn du Leute fragst, die würden das noch nicht mal so zugeben. Das kriegst du erst mit, wenn du ganz eng mit jemandem unterwegs bist. Du sitzt am Familientisch, aber du sitzt nicht wirklich da, habe ich vorhin schon mal gesagt. Wo bist du resigniert? Wo gibt es ein Thema, wo du gesagt hast, hey, da komme ich nicht weiter. Ich kann da nicht mehr. Eine Beziehung, wo du investiert hast, die irgendwie festhängt. Ein Dienst in einer Gemeinde, in deiner Arbeit, in deiner Ehe. Wo ist eine Resignation? Und vielleicht bist du auch irgendwo eine Leere in deinem Leben, wo du sagst, hey, da bin ich an einem Punkt, da ist einfach Stille, da geht gerade gar nichts mehr. Du hast Kämpfe gewonnen, du hast gute Zeiten erlebt, aber irgendetwas hat dir den Stecker gezogen. Und die Geschichte von Elia, die endet, zumindest diese Situation, wir lesen, das lese ich euch vor. Elia ging in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Und Elia war immer noch in seiner Mitleidsphase. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Mit welchem Eifer habe ich versucht, eine Beziehung zu kitten? Mit welchem Eifer habe ich versucht, eine gute Ehe zu führen? Mit welchem Eifer habe ich mich in meinen Job eingesetzt? Mit welchem Eifer hänge ich mich für eine Gemeinde, eine Kirche rein? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen. Er ist richtig frustriert und nun trachten sie mir nach dem Leben. Und dann der nächste Vers, da antwortete ihm der Herr, komm heraus aus deiner Höhle und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott zu uns sagt, komm heraus aus deiner Angst, komm heraus aus deiner Isolation. Komm heraus aus deiner Resignation. Komm heraus aus deiner Leere und lass mich vorübergehen. Es gibt immer wieder Momente, wo Gott uns das zusagt. Und wir haben hier dieses Kreuz hingestellt. Dieses Minus und Minus hat Jesus ein Plus rausgemacht. Kreuzkönig, habe ich ein schönes Wort gehört. Und es ist ja so, wenn man eine Predigt vorbereitet oder eine Predigt hält, ich rede eigentlich nicht nur zu euch, sondern auch immer wieder zu mir. ich hatte einen Teil dieses Elia-Syndrom im Oktober und ich habe es einfach zugelassen, eine falsche Entscheidung getroffen, immer wieder ausgeatmet. Ich habe ein super tolles Team in dieser Gemeinde und wir haben viele Siege errungen und tolle Dinge erlebt und immer wieder ausgeatmet und ausgeatmet und ausgeatmet, aber nicht um die Seele gekümmert. An einem Abend gab es eine Situation, die hat den Stecker gezogen. Und das kriegte man rumrum kaum mit. Meine Frau kriegte das natürlich mit. Zog sich zurück, war zwar zu Hause, aber nicht wirklich da. Und ich bin so froh, dass eben Gott mich aus dieser Situation rausgeholt hat. Und ich möchte dich einfach fragen oder herausfordern, dass wenn wir jetzt die nächsten Lieder singen, dass wir aufstehen und du einfach mal vielleicht sagst, hey Gott, hier bin ich. Und vielleicht zieht Gott an dir vorüber und spricht in deine Angst, in deine Isolation, in deine Resignation oder in deine Leere. Manchmal toleriert man ja einfach was, das ist normal. Hey, man fühlt sich müde, man hat etwas Angst, aber es sollte nicht normal sein. Vielleicht stehen wir einfach auf, ich möchte am Schluss beten und einfach, dass wir gemeinsam vor diesen Gott kommen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, 2 oder 3 Lieder, wo du einfach das Gehörte auf dich wirken lassen kannst. Du kannst persönlich ein Gebet sprechen. Du kannst auch nach hinten gehen, da stehen Leute, die mit dir beten, wenn du das möchtest. Aus unterschiedlichen Gemeinden. Und du kannst einfach mitsingen, ruhig sein, bei Gott ankommen. Lieber Herr, wir stehen jetzt hier vor dir und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Und du weißt jedem, wo er gerade steht. Der eine ist vielleicht echt gut drauf. Ich möchte dich bitten, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, unsere Seele von dir neu füllen zu lassen. Du hast so viel Gutes über uns gedacht und ausgesprochen. Du hast so viel Gutes niedergeschrieben. Vielleicht sitzt aber auch jemand hier, der gerade in einer ängstlichen Situation ist. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Geist der Angst keinen Raum gewinnt. Und ich möchte dich bitten, wenn jemand irgendwie sich isoliert und zurückzieht, dass du an ihm vorübergehst und ihm Mut zusprichst und sagst, hey, komm heraus aus deiner Höhle, steh auf, iss und geh. Vielleicht ist jemand resigniert oder irgendwie leer. Und auch da möchte ich dich bitten, dass wir uns offen für dich machen. Auch da sagst du, hey, komm raus aus deiner Höhle. Steh auf, iss und geh. Du möchtest das für uns, dass wir frei sein können. Dass wir nur noch abhängig von dir sind. Und ich wünsche mir das so, Herr, dass wir hier in Schwelm dein Reich bauen können. Dafür brauchen wir deine Kraft, wir brauchen deine Liebe und wir brauchen immer wieder Besonnenheit, Vernunft für gute Entscheidungen. Amen. Sing zu deinem Jesus die Botschaft vom Kreuz, das Minus und Minus wird Plus. Bei Gott ist nichts unmöglich und ich wünsche mir, dass wir hier in Schwelm so in das neue Jahr hineingehen. Gestärkt, aufgebaut. Und dass jeder in der Stelle, wo er ist, an seinem Reich bauen kann. In deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde. Wo auch immer du unterwegs bist. Lass dich einfach von Gott neu füllen. Und ich wünsche euch einen richtig, richtig guten Übergang und einen guten Start ins neue Jahr. Amen.